Abstiegsalarm in Köpenick. Union Berlin in höchster Not. Als letzter Hoffnungsschimmer soll ein Trainerwechsel 2 Spieltage vor Schluss den Abwärtstrend stoppen. Nenad Bjelica ist raus. U19-Coach Marco Grote übernimmt erneut als Interimslösung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute für euch am Start Carsten Schröter-Lorenz und meine Wenigkeit, Caroline Labes.
Hi, Caro. Ja, erst am Freitag haben du und Freddy ja schon mit unserem Reporter Janis Klimburg über die schwierige Lage in Köpenick gesprochen. Die ist natürlich jetzt nach der 3:4 Heimniederlage vom Sonntag gegen Konkurrent Bochum nochmal deutlich brenzliger geworden, ne?
Ja, und dieser Absturz, ne, vom Champions League-Teilnehmer zum Abstiegskandidaten bietet natürlich genug Gesprächsstoff für eigentlich schon mehrere Sendungen. Vor dem nächsten Abstiegskracher in Köln haben wir uns für die Analyse externe Verstärkung heute geholt, und zwar von einer echten Union-Legende.
Er hat in 256 Spielen für die Eisernen zwischen 2006 und 2015 53 Buden gemacht. Ja, und die Fans auf der Waldseite haben ihm ein Lied gewidmet, also mindestens eins, von dem ich weiß, dass besonders bei seinen gefürchteten Freistößen immer angestimmt wurde. Aktuell ist er Experte bei Sky und Co-Trainer bei Regionalligist Alt-Glienicke. Die Rede ist natürlich von Thorsten Matuschka. Hallo Tusche, schön, dass du bei uns bist.
Hallo in die Runde, hallo Caro, hallo Carsten, grüßt euch.
Ja, das Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten Bochum verloren, den Trainer am Tag danach entlassen, bei Union brennt der Baum. Wie groß sind denn gerade deine Sorgen um deinen Herzensverein?
Boah, schon groß, ja, weil natürlich die Lage ja schon extrem ist. Ich glaube, nicht ein Fan hätte sich das irgendwie ja träumen lassen, dass es dann wirklich mal so eng wird bis zum 33., 34. Spieltag. Alle haben gehofft, ey, es geht so weiter wie die letzten Jahre, weil die Fallhöhe jetzt natürlich extrem ist. Ja, du kommst aus der Champions League, bist jetzt aktuell ja Platz 15, was wir am Ende der Saison hoffentlich auch sind. Dann haben wir ja die Klasse gehalten und mehr geht's jetzt in der Saison nicht. Diese Saison, die wir jetzt haben, haben wir eigentlich jetzt ja in den Jahren davor schon irgendwie erwartet, ja, und deswegen ist, wie gesagt, die Einschätzung, die Fallhöhe extrem. Es ist, wie es ist. Ja, ich bin jetzt ein bisschen fröhlicher gestimmt, weil es zum Trainerwechsel kam, der extrem richtig und wichtig war.
Ah, okay, also da nimmst du eigentlich ja schon die nächste Frage vorweg, wie zuversichtlich du auch hinsichtlich des Restprogramms dann jetzt gestimmt bist, eben auch mit diesem Interimstrainerteam, mit dem konnte man ja nach der Entlassung von Urs Fischer diesen Abwärtstrend zumindest schon mal aufhalten in der Saison.
So sieht's aus, und deswegen ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, sich von Nenad Bjelica zu trennen. Das hat der Verein gemacht am gestrigen Montag, genau die richtige und auch alternativlos gewesen, zumindest in meinen Augen. Weil der ja Trend, der war erschreckend. Aus den letzten 6 Spielen 2 Punkte geholt. Du verlierst gegen Bochum, wie von euch schon angesprochen, ja zu Hause 3-4 in einem wilden ersten Halbzeit, wo du ja ein Offenbarungseid war. Ich kenne viele Fans, viele Freundschaften, die im Stadion waren, die gesagt haben, ey, was ist hier los? Und deswegen war das genau die richtige Entscheidung. Und auch das Trainerteam, was es jetzt macht, Grote, Ether und Bönig, auch das ist genau die richtige Entscheidung. Ja, weil jetzt nochmal jemand extern dazu zu holen, wäre, glaube ich, ja nicht gut. Die drei kennen den Verein, kennen die Mannschaft, weil sie es auch schon mal zu dritt gemacht haben, auch wie von euch angesprochen. Und deswegen bin ich ja frohen Mutes frohen Mutes, genau, das wollte ich eigentlich sagen, dass es jetzt klappt, obwohl es trotzdem natürlich brutal schwer wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Du hast jetzt natürlich wieder ein weiteres Endspiel in Köln am Samstag. Der Worst Case darf man auch nicht vergessen. Du kannst sogar noch, wenn es richtig, richtig, richtig schlecht läuft, auch noch komplett absteigen.
Da müssen wir trotzdem noch mal im Detail zurückblicken auf diesen Trainerwechsel. Also am Sonntag vor dem Spiel gegen Bochum hat Präsident Dirk Zingler im The Zone-Interview Bjelica noch ausdrücklich die volle Unterstützung ausgesprochen und auch Bezug auf unsere Kicker-Exklusivmeldung von voriger Woche, dass ja spätestens im Sommer am Saisonende Schluss ist mit Bjelica, Medienschelte betrieben, die Meldung als falsch dargestellt, jetzt eben in der PK heute am Dienstagmittag nochmal gesagt, Vertrauensbekenntnis ist nicht gleich Treuebekenntnis und wie siehst du das? War das so die typische Nebelkerze, um zu versuchen, als Präsident vor dem Spiel Ruhe reinzubekommen, oder wie wertest du das Ganze von Zingler jetzt da so ein bisschen irgendwie noch das Gesicht zu wahren des Vereins?
Ja, ich glaube, an erster Linie und an erster Stelle hat er gehofft und gedacht, dass das Heimspiel gewonnen wird. Deswegen auch die Aussage. Ich glaube aber auch, wenn das sicherlich auch schon drüber gesprochen worden ist und diskutiert worden ist vor dem Spiel, was ist denn, wenn der Worst Case eintrifft und du verlierst dieses Heimspiel, dieses 6-Punkte-Spiel gegen Bochum. Und deswegen glaube ich, ist es normal und auch richtig, vor dem Spiel bei den Interviews zu sagen, ey, das ist unser Trainer, der hat unsere vollste Unterstützung, das ist auch richtig. und trotzdem, wie gesagt, gehofft worden ist, dass man 3 Punkte holt und dass man die Saison ganz normal mit ihm zu Ende macht und sich dann im Sommer trennt. Ich glaube, das wäre zumindest aus Vereinssicht, aus Dirk Zinglers Sicht wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, aber es wäre fahrlässig gewesen, sich darüber vorher nicht die Gedanken zu machen, okay, wie reagieren wir denn, wenn dieses Spiel verloren geht? Und nochmal, dann kam diese Halbzeit dazu. Ich glaube, es hätte auch 4 oder 5-0 stehen können zur Halbzeit. Andere, stabilere Mannschaften, die gewinnen dort wahrscheinlich dann, wenn so ein Spiel läuft, 5, 6, 7, 0. Das muss man auch mal sagen. Bochum hat das Spiel die Woche davor auch in den ähnlichen Spielverlauf gehabt, 3-0 geführt, kriegen 2 Gegentore gegen Hoffenheim, dann kommt das Wackeln dazu, ist klar. Aber ja, ich finde es aber auch gut, dass man sich die zweite Halbzeit nicht schön geredet hat. Ja, das ist ja auch oft so im Fußball. Ja, zweite Halbzeit war ja super, wir sind zurückgekommen. Ja, hey, bist du nicht, du hast das Spiel verloren gegen direkten Konkurrenten und jetzt hast du richtig Bauchschmerzen und deswegen sind ja die Aussagen von Dirk Zinger vor dem Spiel völlig, ja, völlig okay, kann ich nachvollziehen. Umso wichtiger ist die Reaktion nach dem Spiel.
Jetzt hat er eben in der Pressekonferenz auch gesagt, dass sie ja im Verein den Glauben an den Erfolg in dieser Form verloren haben, die Ziele der Saison zu erreichen. Und das war ja von Anfang an der Klassenerhalt. Das ist bei Union immer so. Allerdings 2 Spieltage vor Schluss jetzt diese Reißleine zu ziehen. Ist das nicht vielleicht schon fast ein bisschen zu spät für diese frischen Impulse, wie Oliver Runert sie gestern genannt hat? Oder gerade noch rechtzeitig?
Also ich war ja gestern auch bei Union Berlin gewesen, weil gestern Inklusionstag war. Da war ich mit Ronny Nicol und Björn Brunnemann, haben Autogramme gegeben, ein paar Fotos gemacht und haben da auch viele Mitarbeiter getroffen, die wir natürlich aus unserer gemeinsamen Zeit kennen von Union Berlin. Und alle haben so ein bisschen so durchgeatmet und gesagt, ey, es wurde Zeit. Und viele haben aber auch gesagt, wahrscheinlich eine Woche zu spät. Ja, ich glaube, viele hätten es auch verstanden, wenn man es nach Gladbach gemacht hätte, dass man einen neuen Impuls setzt vor diesem wichtigen Heimspiel gegen Bochum. Ja, aber der Verein hat sich dafür für eine andere Variante entschieden.
Ja, Tusche, wir müssen einmal jetzt quasi zusammenfassend nochmal darauf zurückblicken, weil wenn man jetzt auch sieht, Bielica hat zwar zwischendurch so ein bisschen die Mannschaft defensiv stabilisiert, aber wenn man eigentlich mal einen Strich drunter zieht, Runert und Zinglers, der am Ende das letzte Wort hat bei Union, haben Bielica ausgewählt. Da hätte man eigentlich wissen können, dass der nicht zu diesem Club passt. Also haben sie da richtig daneben gelegen aus deiner Sicht mit dieser Trainerwahl?
Auch da glaube ich, im Nachhinein, klar, das ist halt im Nachhinein, dann ist man vielleicht immer ein bisschen schlauer, aber wo dann der Trainerwechsel kam zu Lennart Pieletza, hat sich, also nicht nur ich, sondern auch das ganze Umfeld und ich habe, wie gesagt, auch durch meine Kneipe, durch meine Fankneipe in den Köpenick, viele, viele Union-Fans, Freundschaften, viele haben sich gewundert und gedacht, Lennart Pieletza, gefühlt ist das die dritte oder vierte Variante, dass 1, 2 oder 3 andere abgesagt haben. Ja, und ich glaube, dass das irgendwie von Anfang an nicht richtig gewuppt hat. Plus die Situation in München mit Leroy Sané. Ich glaube, da hätte der Verein reagieren müssen. Ja, und auch können das Ganze vielleicht, weil ich weiß auch, dass da schon zwischen Trainerteam und Mannschaft schon, da war es schon angespannt. Ja, also das hat von Anfang an nicht gewuppt.
Ja, aus deiner Sicht mal als Ex-Profi, das, was du schon ein bisschen angedeutet hast, das sorgt automatisch für einen Bruch, oder? Wenn ein Trainer, der sehr auf Disziplin und strenge Linie achtet, sich so eine Entgleisung leistet, oder?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, du sagst, okay, ich bin ja Disziplinfanatiker hoch 100 und dann hat er nicht einmal Sané ins Gesicht getatscht, er hat 2-mal nachgetatscht. Ja? Und hat ja auch nach dem Spiel ja dann immer noch nicht zugegeben, dass es ein Fehler war. Also das kommt ja auch noch dazu, ja. Das ist ja dann ein Multiplikator, der ist ja Wahnsinn, ja. Und genau, was du gerade beschrieben hast, da sitzt du natürlich in der Kabine und sagst, okay, der will uns was erzählen, der Alte, wie man so schön sagt, in der Kabine, Disziplin hier, Disziplin da und er macht sowas. Ja, da verlierst du das Gesicht innerhalb einer Mannschaft, das ist ganz klar.
Sportchef Oliver Runert war jetzt jahrelang mit dieser Strategie, wie du es vorhin gesagt hast, über 30 recht viele Profis zu holen und mit dieser potenziellen hohen Unzufriedenheit in einem großen Kader in Kauf zu nehmen, erfolgreich, weil er eben einige Volltreffer immer wieder hatte. Was hat er diesmal falsch gemacht? Waren einfach nur die Volltreffer nicht da, also auch gerade diese teuren Stars, dass sie nicht voll eingeschlagen haben? Oder ist ihm das auf die Füße gefallen, dass der Kader am Ende zu groß ist und wenn es nicht läuft, dann dieser Schwelbrand der Unzufriedenheit wird dann größer?
Also Kadergröße sehe ich nicht als Grund, weil der war die Jahre davor auch gewesen. Wusstest du ja auch, wenn du auf 3 Hochzeiten tanzt, Bundesliga, international, bloß die DFB-Pokal, warst du ja die Jahre davor ja auch sehr, sehr weit gekommen. Deswegen Kadergröße nicht. Sicherlich die Spieler, die du geholt hast, die natürlich dann Aufsehen haben, ist ja klar. So Bonucci, Weltstar, kommt zu Union Berlin. Boah, da gucken alle. Ja, Medien plus Spieler in der Kabine. Wie verhält er sich? Wie funktioniert er auf dem Platz? So, Kevin Volland, Robin Gosens, alle Spieler, Nationalspieler, ja, wo du sagst, wow, okay, wenn die jetzt nicht funktionieren, musst du die Jungs natürlich anders moderieren als zum Beispiel in Sven Michel, in Marius Bülter, die du damals dazugeholt hast, die gesagt, okay, komm, wenn die nicht spielen, die musst du jetzt nicht so krass moderieren, wie gesagt, so wie ein Bonucci, wie ein Gosens, wie ein Volland. Ja, das heißt nicht, dass die jetzt stinkstiefel sind in der Kabine, aber du musst mit den Jungs natürlich anders umgehen. Und du hast natürlich auch mit solchen Spielern, die du dann holst, die drei, sagen wir nur die drei Namen, es ist ja auch noch Dussard, es ist ein Kral und weiß ich wer noch, mir fallen jetzt gerade nicht alle ein, die alle jetzt nicht auf ihrem High-Level spielen. Das muss man ganz klar sagen. Das wissen die Jungs, glaube ich, auch. Da musst du anders Rücksicht nehmen. Ja, das ist halt so.
Eine Frage zum Abschluss. Die ist wichtig, weil über allem steht bei Union Big Boss Zingler. Und es ist nicht üblich in anderen Vereinen, dass der Präsident jetzt auch wie heute nach einer Trainerentlassung die PK macht und nicht der Sportchef. In dem Fall Oliver Runert. Ja, er hat im Zweifel auch in sportlichen Fragen das letzte Wort. Was ist denn ihm anzukreiden?
Ach, anzukreiden, nochmal, du hast ja mit Urs Fischer, muss man ganz klar sagen, halt ein Riesenvolltreffer gelandet, ja. Also, dass das so funktioniert in der ersten Saison, dass du aufsteigst in die Bundesliga, war schon irre, dass du dann die 4 Jahre Bundesliga mit dem Klassenhalt, mit 3-mal international erreichst. Ey, wer hätte das gedacht, ja? Und dafür hat man ihn dann auch krass gefeiert, Dirk Zingler. Es ist sein Baby, du hast es gesagt, 20 Jahre da. Ich kenne Dirk selber, wir haben 9 Jahre zusammen gearbeitet. Ja, das ist halt sein Baby. Er entscheidet viele Dinge, auch zum Schluss. Und ja, er hat sich dann sicherlich mit Olli Runert für Pinat Nenica entschieden. Im Nachhinein war es sicherlich ein Fehler. Aber auch das kann man und darf man auch mal an Dirk Zingler zugestehen. Wichtig ist, ja, dass man, wie gesagt, jetzt die Klasse hält. Dass man dann vielleicht machen es die drei weiter, vielleicht holt man jemand Neues, dass man sich da gerade in der Sommerpause, ja, so viel Zeit kann man sich auch nicht lassen, weil der neue Trainer will natürlich auch die neue Mannschaft zusammenstellen, ist auch ganz klar, dass man jetzt natürlich schon mit den einen oder anderen Kandidaten spricht, dass man da dann wieder, ja, den richtigen findet und dass wir dann, ja, hoffentlich die 6. Bundesliga-Saison in Folge vielleicht ein bisschen ruhiger leben können, mit ein paar Punkten mehr, mit ein paar cooleren Ergebnissen, ja, und vielleicht sagt sich Dirk auch, ey, vielleicht haben wir alle zusammen vielleicht ein bisschen zu viel gewollt.
Lieber Thorsten Matuschka, wir danken.
Lieber Tusche bitte, Thorsten okay. Matuschka, das sagt kein Mensch.
Lieber Tusche, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auch über dein Baby ist es ja auch ein bisschen, so intensiv und ausführlich mit uns zu sprechen, uns mitzunehmen, was da bei dir auch gerade innerlich so los ist in dieser Situation bei Union. Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Ja, man hat dir das Herzblut angemerkt. Danke, Tusche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, und da wir heute der Trainerentlassung beim 1. FC Union so viel Zeit gewidmet haben, gibt's heute nur eine News für euch und die ist vom FC Bayern.
Auch vor dem wichtigen Rückspiel im Halbfinale der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid kehrt rund um die Trainersuche beim FC Bayern keine Ruhe ein. Während eine aktuelle Spur zu Manchester Uniteds niederländischem Trainer Erik ten Hag führt, hat sich nun Ralf Rangnick nochmal im Gespräch mit dem Kicker geäußert. Seine Entscheidung für den ÖFB und damit die Absage an die Bayern habe nichts mit den Aussagen von Uli Hoeneß zu tun gehabt, der neben seiner Kritik an Thomas Tuchel auch hatte durchblicken lassen, dass Rangnick nur die dritte Wahl gewesen sei.
Es ist vielleicht das wichtigste Spiel für Borussia Dortmund seit dem Finale in der Champions League gegen die Bayern vor 11 Jahren. Der BVB kämpft bei Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions League-Finale erneut. Das Hinspiel haben die Dortmunder knapp mit 1:0 gewonnen. Unser Reporter Matthias Dersch ist aus Paris uns jetzt zugeschaltet. Hallo Matthias.
Bonjour.
Sehr gut gelernt, Matthias, sehr gut.
Das ist das einzige Wort, was ich kann.
Matthias, direkt mal die Frage, reicht dieser knappe Vorsprung für ein Rückspiel in Paris? Was wird das für ein Spiel heute vom BVB?
Ja, genau darüber habe ich mich heute Vormittag auch mit einem Security-Mitarbeiter im PSG-Fanshop am Champs-Élysées unterhalten. Wir sind zufällig ins Gespräch gekommen. Der Mann hat Verwandtschaft in Bielefeld. Da war die Connection schnell hergestellt und wir haben dann genau darüber gesprochen. Und wir waren uns einig, es wird ein enges Spiel, ein knappes Spiel, in dem es vor allem darauf ankommt, wer mit dem Druck besser klarkommt. Denn klar ist auch, der BVB ist hier natürlich irgendwo der Außenseiter, trotz dieses 1:0 im Hinspiel. PSG dagegen, da ist alles auf diesen Champions-League-Erfolg ausgerichtet. Die dürfen sich eigentlich nicht leisten, im Halbfinale gegen Borussia Dortmund auszuscheiden. Da bin ich sehr gespannt, wie beide Mannschaften damit umgehen. Edin Terzic hat ja gestern auf der Picard gesagt, PSG hat eine Mission, wir haben einen Traum. Und ich finde, das passt relativ gut zu der Ausgangslage der beiden Clubs.
Edin Terzic und sein Team müssen natürlich darüber nachdenken, auch wen sie heute ins Rennen schicken. Erwartest du denn die gleiche Elf, die auch im Hinspiel diesen knappen Sieg geholt hat? Und um es am Ende hier zum Abschluss der Folge runterzubrechen, was sind für dich die drei sportlichen Schlüssel für einen Finaleinzug aus Sicht des BVB?
Ja, fangen wir mal mit dem Personal an. Da erwarte ich auf jeden Fall die gleiche Aufstellung wie gegen Paris. Die haben sich auch verdient, muss man sagen. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung damals. Von daher glaube ich, dass die gleichen elf Spieler auch diesmal wieder beginnen werden. Mit dem großen Vorteil, dass man diesmal eben auf der Bank dann auch noch einen Daniel Mahlen hat, der nochmal in der letzten halben Stunde mit Tempo dann ja möglicherweise Akzente setzen kann. Und zu den drei Punkten, es wird natürlich darauf ankommen, dass PSG die Offensivpower, die sie haben, nicht entfalten können. Das heißt, sie müssen wieder sehr konzentriert defensiv die Wege schließen, die Räume schließen, müssen wieder doppeln. Nicht nur Mbappé, sondern dann eben auch den ganzen Rest, der da vorne rumläuft. Ein Dembélé, ein Hakimi, der immer mit Tempo kommt. Da wird der BVB genauso aufmerksam sein müssen wie im Hinspiel. Zweiter Punkt, sie müssen auch selber mutig sein. Nicht so wie im Hinspiel in der Gruppe hier in Paris, als der BVB sehr zaghaft agiert hat und kaum nach vorne gekommen ist. Da müssen sie diesmal die Nadelstiche setzen. Das Tempo dazu haben sie, die Qualität dazu haben sie auch. Da wird es darauf ankommen, dass sie das dann auch nutzen. Ja, und der dritte Punkt, das ist die Resilienz. Wie sehr schafft es der BVB, dem Druck der Kulisse standzuhalten, dem Druck, den PSG macht und dem Druck auch, dass alle Blicke auf sie gerichtet sind. Das ist für mich der dritte Punkt. Wenn das gelingt, dann, glaube ich, hat der BVB eine realistische Chance, hier tatsächlich dann ins Finale zu kommen.
Matthias, vielen Dank. Es wird auf jeden Fall ein Kracher, den wir uns alle heute Abend angucken. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und kommen gut wieder nach Hause dann.
Dankeschön.
Ja, schönen Tag noch in der Stadt. Wir haben gehört, du bist vorbereitet und wir machen jetzt auch Schluss für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Caro und ich sind raus und Matthias auch.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss, bis morgen. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.